Wenn wir von Psychotherapie sprechen, dann müssen wir natürlich über einen sprechen, und das ist Sigmund Freud, der die psychodynamische oder die tiefenpsychologische Therapie aus der Taufe gehoben hat, und das im Umbruch der beiden Jahrhunderte, also 19. bis 20. Jahrhundert, also über 120 Jahre her nach heutiger Zeitrechnung. Und das war für damalige Verhältnisse schon eine Revolution, denn Freud hat ja auch über viele andere Dinge gesprochen, über die psychosexuelle Entwicklung. Er hat teils aus damaliger und auch aus heutiger Sicht sicherlich krude Thesen hervorgebracht, wie den Ödipus-Komplex. Und das Krude setze ich mal in Anführungszeichen, auch wenn man heute davon ausgeht, dass die Entwicklung eines Menschen sich nicht nur auf das Kindesalter bezieht, sondern die ganze Zeit fortlaufend ist und der Mensch jederzeit in der Lage ist, dazu nachzureifen. So hat man doch vieles von Freud übernommen, und so werden wir uns natürlich auch einiges anschauen. Freud im Übrigen war selbst ein Arzt, gab ja noch keinen Psychologen und schon gar kein Studium dafür. Er hat also Medizin studiert und hat festgestellt in seiner neurologischen Praxis in Wien, kann man sie besuchen, wer dort schon einmal war, das ist sehr spannend und auch ergreifend, und hat festgestellt, dass Menschen zu ihm kommen mit eben durchaus neurologischen Störungen, aber die waren nicht immer auf eine körperliche Ursache zurückzuführen. Und so kam er eben dazu, dass es vielleicht noch andere Prozesse gäbe, die eben dazu führen, dass Menschen auch körperlich leiden. Später wurde daraus eben die psychodynamische Therapie. Warum heißt das überhaupt dynamisch? Was für ein Modell steckt dahinter? Wie wird vorgegangen? Welche Ausrichtung gibt es heute? Das wollen wir uns jetzt einmal anschauen bzw. anhören. Das Modell sieht so aus, dass ein frühes emotionales Trauma zur gegenwärtigen emotionalen Störung führt, also beispielsweise der Depression oder dem Zwang, einer Persönlichkeitsstörung, was auch immer. Und in der Therapie geht es eben um die Aufdeckung dieses Traumas, um die Lösung der inneren Konflikte, die eben durch ein solches Trauma entstehen, beziehungsweise das Trauma durch die inneren Konflikte entsteht, die eben zwischen dem Es und dem Über-Ich bestehen, dazu gleich mehr. Und es geht darum, die an dieser Stelle unterbrochene Entwicklung wieder aufzunehmen und eben nachzureifen zu einem erwachsenen Mensch, der sein Leben eigenverantwortlich und erwachsen führt. Und wie geht man vor? Erstmal keine künstliche Beschleunigung. Das ist sozusagen das A und das O. Die Therapietechnik ist dabei die Deutung und das freie Assoziieren, oder erstmal das freie Assoziieren und dann die Deutung. Die Idee dahinter war, dass der Patient, die Patientin, er hatte ja meist Frauen, die Patientin von ihm abgewandt daliegt, sodass also auch der Therapeut, also er in dem Falle oder jeder andere Therapeut oder Therapeutin nicht stört, also dass man keine Mimik und Gestik sieht und vielleicht verunsichert wird. Und es geht darum, bei dem freien Assoziieren, dass man mit irgendetwas anfängt, was einem in den Sinn kommt. Und dann merkt der Therapeut natürlich, oh, jetzt wird gestockt, also jetzt wird zensiert sozusagen, und kann da auch nachfragen, was sollte denn da eben gerade gesagt werden und wurde nicht gesagt. Das sind also die Deutungen, und gedeutet wird eben der Widerstand, es wird Übertragung gedeutet und Gegenübertragung und natürlich Träume. Übertragung, das ist oder findet genau dann statt, wenn der Patient beispielsweise der Therapeutin gegenüber sich plötzlich verhält, wie in ihrem Kindesalter, also regrediert, in das Kindesalter von ihrem emotionalen Handeln zurückfällt. Und das passiert genau dann, wenn die Therapeutin, sagen wir mal, irgendein Thema anschneidet, das eben in der Kindheit schon konflikthaft gedeutet wurde oder konflikthaft erlebt wurde, und dann fällt eben beispielsweise der Patient zurück ins Kindesalter. Und das merkt natürlich die Therapeutin und kann da entsprechend auch wieder deuten, denn da ist man denn ja genau an dem Punkt, an dem man hin will, nämlich an einem kritischen Punkt, an dem vielleicht in der Kindheit fixiert wurde und somit die Störung im Erwachsenenalter ausgelöst wurde. Die Gegenübertragung findet genau dann statt, wenn die Therapeutin sich auf die Übertragung einlässt und selbst, sagen wir mal, eine gewisse Wut oder eine Autorität verspürt, das, was vielleicht die Eltern früher in dieser Situation verspürt haben, und diese Gegenübertragung wird professionellerweise nicht ausgelebt, aber sie wird gedeutet. Also sie zeigt ja im Grunde sehr genau, wie die Situation damals dann wohl tatsächlich stattfand, und daraus kann man dann natürlich wieder weitere Deutungen erheben. und Träume. Also Träume waren für Freud etwas sehr, sehr Wichtiges. Heute wird Träumen nicht mehr so die ganz große Bedeutung zugewiesen, aber man fragt heute auch durchaus in einer psychodynamischen Therapie oder in einer tiefen psychologischen auch nochmal nach Träumen. Und sind wir ehrlich, wenn ich morgens aufwache und träume, gibt es durchaus Träume, die ich für mich deuten kann und die mir auch tatsächlich etwas sagen. Warum also nicht? Aber eine Relevanz in dem Sinne hat es nicht mehr unbedingt. Genauso hat Freud ja mit Versprechern zum Beispiel gearbeitet, aber auch hier sagt man heute, dass Versprecher aus vielen anderen Gründen bestehen können und nicht nur daraus, dass man irgendetwas nicht sagen will, was man gesagt hat oder dass man etwas sagt, was man eigentlich nicht sagen wollte. Also statt Versprecher dann Verbrecher sagen, das wird dann in der Psychodynamik gedeutet oder kann gedeutet werden oder wurde zumindest gedeutet. Das Ziel ist die Katharsis, die Reinigung, also das Wiedererleben verdrängter Gefühle, das Durcharbeiten und die immer schärfere Sicht auf verdrängte Gefühle. Die psychodynamische Therapie, wie Freud sie gemacht, durchgeführt hat, wird heute so häufig nicht mehr durchgeführt, hat sich schon während seiner Lebzeiten durch seine Schülerinnen und Schüler etwas verändert, C.G. Jung, Adler, Reich, es gab viele Schüler und Schülerinnen, die einige Dinge anders gesehen haben und auch anders gemacht haben. Auf jeden Fall gibt es neben der psychodynamischen, also die Assoziation, die gedeutet wird und zur Katharsis durch Durcharbeiten erlebter Konflikte oder nicht erlebter Konflikte erreicht wird, das wird heute zum Teil anders durchgeführt, beispielsweise in der Kurzzeittherapie. Also da gibt es dann nicht mehr wie klassischerweise mehrere Jahre lang 3 Stunden oder 50 Minuten pro Woche, sondern das ist eine Therapie, die auf einzelne Themen den Fokus legt und somit auch innerhalb von Wochen oder Monaten durchgeführt werden kann. Es gibt die Objektbeziehungstheorie. Hier ist die zentrale Bedeutung die frühere Mutter-Kind-Beziehung. Die wird eben beleuchtet, weil man eben hier davon ausgeht, dass hier entsprechend viele Verhaltensweisen eingeübt wurden, die heute zu der entsprechenden emotionalen Störung führen. Oder es gibt auch das rein freudianische, eben noch die psychosexuellen Konflikte, eben durch die Entwicklungsphasen, die ein Kind durchmacht und in denen es dann fixiert werden kann. Die werden betrachtet, angeschaut und entsprechend gedeutet auf die heutige Störung. Soweit also zu den Grundlagen der freudianischen Theorie. Schauen wir uns mal die Dynamik an. Was ist denn eigentlich so dynamisch am psychodynamischen Modell? Und diese Dynamik, die besteht im Grunde aus den zwei Sphären, die ein Mensch hat, nämlich das Bewusstsein und das Unbewusste. Also das Bewusste ist all das, was wir wahrnehmen, was wir jetzt im Moment auch sehen, riechen, hören, schmecken, fühlen und denken. Es gibt noch das Unterbewusste, das ist heute so das Vorbewusste. Das Unterbewusste ist der Bereich, auf den das Bewusste einen Zugriff hat, der aber gerade im Moment nicht bewusst ist. Und dann gibt es das Unbewusste. Und in diesem Unbewussten, da spielt sich laut Freud eben alles ab, nämlich einmal das Es. Und das Es, das sind die unbewussten Triebe, Impulse und die emotionalen Grundbedürfnisse. Stell dir da vielleicht mal ein kleines Kind vor, wenn das Hunger hat, überlegt es nicht lange und sagt, naja, jetzt ist es 3 Uhr nachts, kann ich denn die Mutter da wecken, sondern das Kind schreit einfach und wenn es Magenkrummeln hat, schreit es auch und du als Mutter oder Vater musst dich drum kümmern und musst schauen, warum schreit es denn und so kann man sich das Es vorstellen, es will und es verlangt und etwas später, vermutlich, zumindest hat Freud das vermutet, aus der gleichgeschlechtlichen Elternrolle entwickelt sich das Über-Ich. Und dieses Über-Ich, das steht für die moralische Entwicklung der menschlichen Psyche. Das heißt, hier werden Wertvorstellungen und gesellschaftliche Normen und Ideale verankert. Also Do's und Don'ts, würde man heute vielleicht sagen. Und dann kannst du dir vorstellen, dass Es schreit, ich will Sex oder dass Es schreit, ich will essen oder dass Es schreit, ich will meinem Gegenüber eins reinhauen, weil es ein Blödmann ist und das Über-Ich sagt, nein, das darfst du jetzt nicht, das macht man nicht und dazu musst du und so weiter und so fort. Kurzum, es entsteht ein Konflikt und dieser Konflikt, der entsteht im Unbewussten, und will aber natürlich ausgetragen werden. Und dafür wiederum ist das Ich zuständig. Und das Ich ist wiederum die Spitze des Eisbergs. Das heißt, das Ich ist der Vermittler zwischen den beiden anderen Instanzen, aber auch zwischen dem Ich und der äußeren Welt. Also das Ich muss vermitteln und muss nun irgendwas liefern. Das ist die Theorie zumindest von Freud. Und dann gibt es noch Widerstand, Übertragung und Träume. Die Übertragung, die hatte ich schon genannt. Da nimmt der Patient oder die Patientin eben unbewusst eine frühere, meistens kindliche Rolle ein und betrachtet den Therapeuten als eben diese bedeutsame Person aus seinem früheren Leben, der gegenüber er diese Rolle jetzt gerade spielt. Dann gibt es den Widerstand und der bezeichnet in der Psychotherapie das ablehnende Erleben oder auch das Verhalten eines Patienten gegenüber der Behandlung, einem bestimmten Behandlungsaspekt oder auch gegen den Therapeuten. Und das ist auch so ein bisschen der Vorwurf, dass im Grunde in der Psychoanalyse kommst du nicht wirklich raus. Denn wenn du sagst, das ist doch alles Quatsch, was wir hier machen, dann kann der Therapeut wieder kontern und sagen, ja, woher kommt denn jetzt dieser Widerstand? Also das ist so ein Zirkelschluss sozusagen und der ist natürlich für eine Therapie nicht so ganz günstig. Denn manchmal ist ein Stock auch einfach ein Stock und manchmal kommt man einfach zu dem Schluss, dass die Therapie nicht hilft, deshalb ist man nicht gestört und hat auch keinen gestörten Widerstand, sondern es ist einfach dann ein gesundes Empfinden. Und wenn der Therapeut, das hatten wir auch schon gesagt, bei der Übertragung im Übrigen, die ihm auferlegte Rolle sozusagen annimmt, dann kommt es zur Gegenübertragung. Das noch einmal dazu, und das spielt natürlich in dieser ganzen Psychodynamik auch eine große Rolle. Denn das Es zum Beispiel, das wird natürlich auf Widerstand zurückgreifen und sagen, ich will das nicht, ich will auch nicht erkannt werden. Das ist ja im Grunde die Dynamik dahinter, dass man so krank bleiben will, wie man ist, weil man eben sich dem Konflikt und damit dem Schmerz nicht stellen will. Und man fühlt sich dann ja auch nicht unbedingt als krank. Was macht denn aber das Ich jetzt? Das sollten wir uns vielleicht auch noch einmal anschauen. Was macht das Ich denn, wenn es jetzt diese zwei Streithähne, das Es und das Über-Ich, in seinem Unbewussten hat und jetzt irgendwie was tun muss? Und die Lösung? Es wendet einen Abwehrmechanismus an. Nehmen wir also einmal an, es besteht ein Konflikt zwischen dem Es und dem Über-Ich, was ein bestimmtes Persönlichkeitsmerkmal angeht. Also zum Beispiel ein zu spät kommen. Das Es sagt, ist doch nicht so schlimm. Das Über-Ich sagt, ist aber doch doof. Und dann kommt mal irgendwer in meinem Leben zu spät und dann fange ich an zu sagen, du kommst immer zu spät. Immer kommst du zu spät. Ohne zu merken, dass man selbst auch jemand ist, der oft zu spät kommt. Und das nennt man Projektion. Das heißt, eigene Probleme werden auf einen anderen Menschen verlagert. Das kann auch in einem Gespräch stattfinden, wenn irgendein Mensch eine Seite von sich zeigt, mit der er scheinbar d'accord ist, die aber eine Seite von mir spiegelt, mit der ich offenbar nicht d'accord, also nicht einverstanden bin. Und dann fange ich an, dem anderen diese Seite vorzuwerfen, die ich selbst auch habe. Und so gibt es eine ganze Menge an Abwehrmechanismen. Die Verdrängung ist eine recht bekannte, aber auch eine, die durchaus kritisch betrachtet wird. Viele sagen heute, Verdrängung gibt's nicht und man kann das an vielen Beispielen deutlich machen, dass es viele Ereignisse in eines Menschen Leben gibt, von denen man behaupten könnte, naja, die würde man besser verdrängen, weil sie eben eine unangenehme Erfahrung sind und auch einen Konflikt beinhalten, aber Menschen können sich sehr oft an diese Dinge erinnern. Also nehmen wir mal die posttraumatische Belastungsstörung. Ja, da wird natürlich eine Zeit lang verdrängt oder man könnte auch sagen verarbeitet, aber eben auch nur eine Zeit lang. Und dann passiert sogar etwas, was weit über die Verdrängung hinausgeht oder weit unter der Verdrängung, so müsste man sagen, liegt. Nämlich, dass zu jeder Gelegenheit Dinge wieder erinnert werden, die an dieses Trauma eben erinnern. Insofern ist man sich bei diesen Abwehrmechanismen nicht immer einig, aber es gibt einige, die zumindest sehr plausibel erscheinen. Also beispielsweise die Reaktionsbildung. Bei der Reaktionsbildung werden nicht akzeptierte Eigenschaften bei ihrem Auftreten ins Gegenteil verkehrt. Also statt faul zu sein, kommt man plötzlich in so einen geschäftigen Modus und ist fleißig. Statt dem Gegenüber zu sagen, dass man ihn nicht leiden kann, hofiert man ihn und sagt, ach, du bist aber wirklich netter. Ja, schön, dass du da bist. Und das sind eben Abwehrmechanismen. Und da gibt's ganz viele. Intellektualisierung beispielsweise. Statt mich in einer Situation beispielsweise auf einer emotionalen Ebene zu äußern, äußere ich mich intellektualisiert und sage, naja, meine gute Freundin musste ja sterben. Die war jetzt auch schon natürlich älter und wir wussten ja alle, dass sie sehr krank war. Und das ist Intellektualisieren, einfach um den momentanen Schmerz auch nicht fühlen zu müssen. Und so gibt es ganz viele Abwehrmechanismen, die alle einen Zweck haben, nämlich, dass ich Konflikte und daraus auftretende Gefühle nicht spüren muss, sondern ich kann sie projizieren, ich kann sie verdrängen und so weiter und so fort. Das ist also sozusagen die Taktik des Ich. Jetzt habe ich die ganze Zeit von Entwicklungsphasen gesprochen, auch die schauen wir uns vielleicht nochmal an. Die Entwicklungsphasen nach Freud sind ein Modell der psychosexuellen Entwicklung eines Menschen, und zwar von der Geburt bis zur Pubertät. Wie gesagt, heute sagt man oder hat man festgestellt, dass Entwicklung in allen Phasen des Lebens stattfindet. Aber selbstverständlich ist ein Kind sehr aufnahmebereit für alles Mögliche, was in seiner Umgebung so geschieht, weil es ja noch gar nicht weiß, was ist gut und was ist schlecht. Und wenn es denn von den Eltern kommt, denkt es sowieso erstmal gar nichts, sondern fühlt, es muss ja gut sein. Insofern ist es sicherlich gar nicht dumm, das in der Kindheit anzustoßen und da auch anzusiedeln. Aber wie gesagt, wir haben zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, uns zu entwickeln und zu verändern. Aber trotzdem, schauen wir es uns mal an. Im ersten Lebenshalbjahr ist die orale Phase. Der Mund ist das Bezugsorgan. Hier wird genuckelt, hier wird gestillt. Und das ergibt natürlich auch eine entsprechende Befriedigung und auch eine Spannungsreduktion. Eben wenn der Daumen oder der Schnulli oder die Brust in den Mund genommen wird, weil das auch mit Nahrungsaufnahme verbunden ist. Und dieses Lutschen am Daumen, das kann natürlich dazu führen, dass man später, ich sag mal, wenn man in einer wirklichen Ausnahmesituation ist, und das kann natürlich dazu führen, wenn man später in einer echten Ausnahmesituation ist, oder auch so, dass man unbewusst den Mund nochmal zum Daumen führt oder den Daumen zum Mund und eben regrediert und somit eine Spannungsreduktion eben herbeiführen will. Essen und Trinken beispielsweise können auch aus einer Fixierung in dieser Phase erfolgen, also dass man zu viel isst, zu viel trinkt, dass man immer was im Mund haben muss, rauchen und so weiter. Und eine Fixierung in dieser Phase bedeutet, dass man eben die Befriedigung, die diese Phase bringen soll, beispielsweise die orale, in der oralen Phase, dass man die nicht komplett erlangt hat und eben dort hängen bleibt, so könnte man es vielleicht nennen. Und wie zu Beginn schon gesagt, ist eben Teil der Therapie, diese Fixierung aufzulösen. Die zweite Hälfte des ersten Lebensjahres, das ist die narzisstische Phase. Das kennst du vielleicht von deinen Kindern oder von anderen Kindern auch. Da wird sich ins Rampenlicht gestellt und das Kind empfindet eben bei sich und mit sich eine entsprechende Lust. Zweites, drittes Lebensjahr ist die anale Phase. Und in der analen Phase geht es um das Ausscheiden und um das Einhalten von Kot, also um eine Kontinenz. Und das ist durchaus lustbesetzt. Das Kind erlernt die Kontrolle über seine Körperfunktionen und es muss sich auch den Anforderungen der Umwelt bezüglich Reinlichkeit beispielsweise anpassen. Also es wird auf den Topf gesetzt. Und hier kann eine zu rigide Erziehung eben durchaus auch wieder eine Fixierung in dieser Phase herbeiführen. Und das wird später im Übrigen mit Zwängen in Verbindung gebracht. Dann gibt's noch die phallische Phase, viertes bis fünftes Lebensjahr, und hier erkennt das Kind lustvoll natürlich nach Freud wieder die Unterschiede des anderen Geschlechts. Allerdings noch nicht sexuell, sondern das sind dann auch Doktorspiele, die da gemacht werden. Da ist ein Pipi, da ist eine Muschi oder eine Scheide oder ein Schlitz oder was auch immer. Das wird alles sehr infantil gesehen. Und in der Beziehung zu den gleichgeschlechtlichen Eltern, also Jungs zum Papa, Mädels zur Mama, steht der Junge im Buhlen um seine Mutter in Konkurrenz um seinen Vater. Und das wurde der Ödipus-Konflikt genannt. Und hier wurde dann entsprechend auch noch statuiert, dass der Junge im Grunde im Konflikt ist, seinen Vater umbringen zu wollen, um eben die Mutter ganz für sich zu haben. Das sieht man heute ein bisschen geteilt oder man sieht es heute eigentlich gar nicht mehr so. Aber das war eben damals von Freud die Theorie. In der phallischen Phase werden außerdem geschlechtsspezifische Verhaltensweisen adaptiert und das sexuelle Verlangen unterdrückt. Das zumindest sagt Freud, dass natürlich geschlechtsspezifische Verhaltensweisen abgeschaut werden. Das passiert natürlich bei allem, was ein Kind so wahrnimmt, dass es das aufnimmt und erstmal auch sehr unbefangen aufnimmt. Dann gibt es noch die Latenzphase, 6. bis 12. Lebensjahr. Und hier kommt es zu einem vorübergehenden Stillstand in der sexuellen Entwicklung des Kindes. Sexuelle Gedanken an das andere Geschlecht werden in den Hintergrund gerückt. Der Freundeskreis ist gleichgeschlechtlich betont. Also die Jungs finden die Mädchen doof, die Mädchen finden die Jungs doof, Auch das kennst du vielleicht aus deiner Phase, wenn du Kinder hast von deinen Kindern. Und vor allem ist die Latenzphase geprägt durch die Anpassung an die Anforderungen der Umwelt. Also das Kind fängt an, sich zurechtzufinden. Und dann ab dem 13. Lebensjahr läuft die genitale Phase ab. Die sexuelle Entwicklung erwacht entsprechend, die Pubertät und alles, was damit zusammenhängt, tritt eben in den Geist und auch in den Körper des Menschen ein mit all den Entwicklungen, die man so kennt. Deshalb hat Freud das psychosexuelle Entwicklung genannt, weil er eben gesagt hat, die Entwicklung hängt auch sehr stark vom sexuellen Erleben ab. Es ist alles sehr lustbetont und wenn diese Lust unterdrückt wird oder wenn diese Lust eben in den entsprechenden Phasen nicht ausgelebt werden kann, dann fixiert sich der Mensch in dieser Phase und neigt eben dazu, im späteren Leben diese Lust weiter zu erleben und so eben nachzureifen. Soweit also dieses psychosexuelle Diagramm oder die Entwicklung, die Freud statuierte. Heute, wie gesagt, sieht man das ein ganz bisschen anders. Man weiß sehr wohl, dass natürlich ein Kind in diesen Phasen sozialisiert wird, dass es vieles seiner Eigenschaften mitnimmt. Man weiß aber heute auch, dass viel Wesentliches, also das, was das Wesen des Menschen ausmacht, auch vererbt wird. Also da gibt es noch sehr viel zu erkennen und zu entdecken, aber prinzipiell ist die Theorie, zumindest nach der klassischen Psychoanalyse dahinter, die, dass eine nicht erreichte Befriedigung in der entsprechenden Phase dazu führt, dass hier ein Defizit entsteht und das wird dann im späteren Leben beispielsweise bei Fixierung der analen Phase in Zwängen oder in zwanghaften Verhalten ausgelebt oder bei Fixierung in der oralen Phase auch in einem Misstrauen. Das heißt, dass man kein Vertrauen gelernt hat. Soweit also zum guten alten Freud.